Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht weiterhin um den Gemeindebau und wir wollen jetzt da mal ansehen, wie geht das mit dem Gebet, also die Spiritualität, das gehört in diesen Bereich hinein, der Prophet, der da Gott zu den Menschen bringt und damit auch den Menschen zu Gott. Das ist ein ganz wesentliches Element im Gemeindebau. Wie lebt der einzelne Gläubige seine Beziehung zu Gott? Und jetzt in dieser Thematik, wie betet man? Wie betet man insbesondere im Heiligen Geist, gerade auch aus pfingstlicher Sicht? Darum etwas ganz Wesentliches und Praktisches. Nun, wenn wir als Freikirchler beten, dann ist das häufig ohne eine bestimmte Liturgie. Das heißt, die Gebete sind nicht vorgegeben, die man abliest und so zu eigen macht, sondern sie sind frei formuliert. Das bringt allerdings mit sich, dass häufig die Gebete auf sich selber konzentriert sind. Meine Anliegen, respektive die Anliegen meiner Freunde. Und weiter hinaus geht es dann selten. Nun, wir schreiben unsere Gebete selten auf, sondern wir versuchen vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Das heißt, wir versuchen nicht zu plappern nach Matthäus 6, Vers 7, um das zu gebrauchen, sondern wir versuchen uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Judas 20 sagt ja, betet im Heiligen Geist. Dementsprechend formulieren oder beten wir das Vaterunser doch recht selten in pfingstlichen Kreisen. Nun, das Gebet von pfingstlicher Sicht her muss stark von der Entstehungsgeschichte der Pfingstbewegung her gesehen werden. 1906 wird ja als das Geburtsjahr der Pfingstbewegung gesehen. Die Pfingstbewegung ist in die Heiligungsbewegung hineingesetzt worden. Das heißt, der Mensch hat sich ausgerichtet auf Gott, wollte die Gegenwart Gottes suchen. Da war der Arminianismus sehr prägend, das heißt, der Mensch entscheidet, der freie Wille des Menschen entscheidet. Und damit bedeutet es, dass wir einen großen Einfluss haben, wenn wir intensiv uns hingeben, uns Gott unterordnen und intensiv beten, dann können wir Dinge bewegen. Und das ist so der Startgroove gewesen der Pfingstbewegung. Wir können, wenn wir nur genügend uns hingeben. Aber für die Pfingstler, da war es nicht so die Theologie, die da entscheidend war. Es war dermaßen ein starker Aufbruch, da war das theologische Arbeiten nicht so gegeben, sondern wo ist das reale Leben? Wo lebt es in der Gemeinde? Das war viel wichtiger. Also die vertrocknete Frömmigkeit, wo kein Leben ist, das war das Thema der Pfingstler, weniger die Theologie. Wo ist die Erfahrung des Herzens auch? Das war das Thema. Nun, Hintergrund dieses sozialen Engagements, das dann eben entstanden ist, insbesondere zu Beginn der Pfingstbewegung, das ist eine eschatologische Theologie. Der ursprüngliche Heilungsbewegung, da hatte man stark einen Postmillennialismus. Das heißt, jetzt kommt das Reich Gottes und wir können jetzt durch unsere Gebete mit dazu beitragen, dass das Kommen des Reiches Gottes beschleunigt wird. Das war so der Ansatz. Und dabei war das Zungenreden dann etwas ganz, ganz Wichtiges. Zungenreden, auch Sprachenreden oder Glossalolie bezeichnet, das war ein wichtiger Punkt. Man ging davon aus, dass jetzt 1906 der Spätregen gekommen ist. Also man ging davon aus, Pfingsten damals vor 2000 Jahren, das ist der Frühregen und jetzt kommt der Spätregen, es ist die letzte Berührung des Heiligen Geistes der Gemeinde und dann kommt dann gleich Christus. 1910 in England, der erste Weltmissionskongress war von dem geprägt, das ist jetzt der letzte Aufruf und jetzt gehen wir in den Missionsdienst. Die Pfingstler gingen jetzt davon aus, wir haben jetzt die Geistestaufe erlebt, wir können jetzt da in Sprachen sprechen, also in Zungen reden. Das heißt, wir brauchen die Sprachen, die fremden Sprachen nicht mehr zu erlernen, sondern wir gehen einfach dort in die Mission und reden dann mit dieser göttlichen Sprache und die Menschen verstehen uns dann schon, also so wie es in Apostelgeschichte 2 eben beschrieben wird, dass die Leute alle die Apostel im eigenen Dialekt gehört hatten. Das Bewusstsein, die letzte Generation zu sein, hatte die Menschen der Pfingstbewegung ganz stark ins Gebet getrieben. Und das ist so unsere Geschichte. Von dem her kommen wir. Das bedeutet jetzt also, dass die Grundlage unserer Gebete stark im Zusammenhang stehen mit der Geistestaufe. Aber als Pfingstler gehen wir davon aus, dass als Jesus die Jünger in Johannes 20, 22 angeblasen hatte und gesagt hatte, nehmt hin den Heiligen Geist, dass das nicht etwas Prophetisches dann auf Pfingsten gewesen ist, sondern dass damit die Jünger effektiv den Heiligen Geist dort erhalten hatten, dass das ihre Wiedergeburt war. Das heißt, das Pfingstereignis dann, das ist dann ein Zweitereignis, unabhängig von der Wiedergeburt. Das kann zwar zuweilen zeitlich nahe zusammenkommen, aber als Pfingstler unterscheiden wir die Wiedergeburt, als Jesus die Jünger angeblasen hatte und eben gesagt hat, nehmt hin den Heiligen Geist, als abgetrennt von der Geistestaufe in Apostelgeschichte 2,4. Die Geistestaufe sehen wir als eine Zurüstung der Kraft für den Dienst. Apostelgeschichte 1,8 heißt es ja, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. So setzen Pfingstler das zusammen, also diese Kraftausrüstung. Nun, worin besteht denn jetzt diese Kraft von Pfingsten? Es war ja so, dass Petrus bei der Pfingstpredigt Joel 3 zitiert hatte. Ich lese da aus Apostelgeschichte 2,17, eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Also was ist jetzt das Besondere vom Pfingsten? Es ist jetzt eben nicht mehr so, dass nur einige wenige Könige, Propheten, Priester, wie im Alten Bund, ab und zu mal die Stimme Gottes gehört hatten, sondern jetzt wird der Geist auf die ganze Gemeinde unabhängig vom Stand ausgegossen. Also auf alles Fleisch, ohne Unterschied, auf Männer und Frauen, auf Arme und Reiche, auf Junge und Alte und so weiter. Also etwas ganz Neues kommt, dass der Einzelne, der jetzt zum Leib Christi gehört, die Stimme Gottes hören kann, etwas komplett Neues gegenüber dem Alten Testament. Wir können jetzt die Stimme Gottes hören. Auch andere Bibelstellen sprechen davon, zum Beispiel Offenbarung 19, Vers 10, wo es heißt, wir haben das Zeugnis Christi, das Zeugnis ist aber der Geist der Weissagung oder der Geist der Prophetie, das ist dasselbe. Oder auch, meine Schafe hören meine Stimme, aus Johannes 10, Vers 27. Das heißt, als Pfingstler, von unserer Tradition her, besteht Gebet gerade nicht nur darin, etwas zu sagen, also zu Gott zu sprechen, wie das im Alten Bund natürlich so von der großen Masse praktiziert wurde, sondern dass wir jetzt im Neuen Bund insbesondere eben auch die Stimme Gottes hören können. Das heißt, Gebet ist für uns Zwiegespräch. Wir reden zu ihm, er redet aber auch zu uns. Und damit besteht das Gebet eben nicht einfach im Aufsagen von gewissen Wünschen, die wir haben für uns oder für andere, sondern Gebet besteht insbesondere auch aus dem Hören der Stimme Gottes. Es geht darum, herauszufinden, was ist denn dieser Wille von Gott. 1. Johannes 5,14 nimmt diesen Gedanken auf, wo es heißt, dass er unsere Gebete erhört, wenn sie nach seinem Willen sind. Das heißt, wenn wir erhörlich beten wollen, geht es eben nicht nur darum, dass wir einfach bitten, sondern dass wir zuerst hören, was ist denn in dieser Situation der Wille Gottes. Und erst wenn wir diesen Willen offenbart bekommen, können wir mit großer Sicherheit und Inbrunst dann eben auch beten, weil wir diese Sicherheit haben. Gott hat gesagt, das ist jetzt sein Wille und so können wir uns darauf stützen. Also zuerst dieses bewusste Hören. Ganz ähnlich nimmt es ja Epheser 2, Vers 10 auf. Ich lese da, wir sind ja in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen. Und das sind dann eben die Werke, heißt es dann weiter, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, also die Vollmacht von Pfingsten besteht eben gerade darin, dass wir erkennen, wo und welche Werke hat Gott jetzt eben vorbereitet. Wir brauchen also zuerst die Offenbarung von ihm, bevor wir uns dann ins Gebet und in den Dienst hineinstürzen. Aber je stärker wir das haben, je klarer es ist, was Gott vorbereitet hat für uns, umso mehr sind wir gestärkt, umso mehr können wir mit Klarheit und Zuversicht dann eben beten. Gerade das drückt unsere freien Gebete gerade eben aus. Und wenn wir so Gott erleben, sind wir dann erst recht motiviert, auch das Angesicht Gottes zu suchen. Nun, was ist, wenn man jetzt die Stimme Gottes mal nicht hört? Wir sind ja im Fleisch, in einer sündigen Natur, das heißt, Prophetie ist immer nur Stückwerk, wir können nie vollkommen den Willen Gottes verstehen. Wie soll jetzt das gehen? Wir haben da ein Beispiel aus dem 2. Korinther 12, 7 bis 9. Paulus klagt da, dass er einen Pfahl im Fleisch gehabt hätte. Diesen hätte er gerne abgeschüttelt, hat darum zu Gott gebetet, dass dieser Pfahl im Fleisch weggehen möge. Aber Gott hatte nicht eingegriffen. Ja, was macht jetzt Paulus? Paulus geht davon aus, Gott ist ein gnädiger Gott, darum darf ich dafür beten. Er hat aber noch nichts von Gott empfangen, was in dieser Situation der Wille Gottes ist. Darum hat er einfach ein zweites Mal gebetet. Ist wieder nichts geschehen, aber weil Gott ein gnädiger Gott ist, ging er davon aus, wir dürfen, wir sollen beten. Er hat ein drittes Mal gebeten. Ist zwar nichts geschehen, aber dann hat Gott reagiert und gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, Gott hat ihm jetzt gezeigt und das dort auch so ausgedrückt, wegen der vielen Offenbarungen, dass Paulus sich nicht überheben würde. Aha. Jetzt war es Paulus klar. In diesem Fall will mir Gott diesen Pfahl im Fleisch nicht wegnehmen, ja, dann brauche ich auch nicht mehr dafür zu beten. Das heißt jetzt also für uns, Gebet ist also auch dann angesagt, wenn wir gerade nichts von der Stimme Gottes hören. Also wir versuchen zu hören, aber wenn gerade mal nichts verstanden wurde, können wir trotzdem beten. Der allgemeine Wille Gottes ist uns ja sehr wohl bekannt. Nun, jetzt gibt es Situationen, da ist die Situation dermaßen dramatisch, da wissen wir gar nicht recht, wie wir beten sollen. Ja, als Fleisch sind wir eben auch schwach, wir sehen manchmal Dinge nicht. Es heißt in Römer 8, 26, dass der Heilige Geist unserer Schwachheit uns aufhilft, und zwar mit unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, manchmal ist die Situation so tragisch, dass da nur noch ein Seufzen, vielleicht ein Weinen übrig bleibt. Aber der Heilige Geist hilft uns unserer Schwachheit auf. Das bedeutet, dass im Geist beten bedeutet, der Heilige Geist gibt uns das Gebet ein. Er betet in uns. Er führt uns darinnen. Und da können wir jetzt mit dem 1. Korinther 14 noch eine Stufe weitergehen. Ich lese da 1. Korinther 14, Vers 2. Wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Und dann Vers 4. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Dieses Zungenreden, eben Sprachenreden, Glossolalie, wie das auch genannt wird, das ist eine geschenkte Gebetssprache, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Es ist ein Reden vom Heiligen Geist, eine Sprache, die wir dann selber rein vom Akustischen her nicht verstehen können, aber der Heilige Geist versteht es sehr wohl. Und so können wir jetzt da in Sprachen beten. Und wir merken es dann, der Heilige Geist lenkt uns in die Fürbitte oder er lenkt uns in den Lobpreis hinein, das spürt man dann so ein bisschen. Aber es ist direkt eine Begegnung mit Gott. Wir reden direkt zu Gott und die Initialzündung für diese Sprachenreden ist dann allermeist zumindest die Geistestaufe. Es geht dann weiter in Vers 14 vom 1. Korinther 14. Wenn ich in Zungen beten, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Das heißt, ich verstehe das nicht rein von der Sprache her. Was soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist und ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Ah, er hat also zwei Arten von Gebetsformen und Vers 15 spricht sogar vom Gebet, vom Sprachensingen. Also auch das ist ein möglicher Ausdruck. Also das ist eine persönliche Gebetssprache, die uns selber erbaut und indem wir erbaut werden, hilft uns, das zu Gott durchzubrechen. Und gerade im Gebet ist der Gedanke schnell mal an einem anderen Ort. Das Sprachenreden fokussiert uns ganz immens auf Gott und so können wir eben zu Gott durchbrechen. Wir haben damit eben eine Begegnung mit Gott, das Hören, das Verstehen des Willen Gottes, das Vernehmen der Stimme Gottes wird dadurch eben einfacher. Gott gibt uns also in unsere Schwachheit hinein ein übernatürliches Werkzeug durch den Heiligen Geist. Und jetzt geht es eben darum, dass wir uns von diesem Geist im Gebet leiten lassen. Was heißt das konkret? Ich nehme da zum Beispiel Epheser 5, Vers 19, wo es heißt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistgewirkten Liedern. Also nicht nur einfach geistliche Lieder, sondern geistgewirkte Lieder. Das heißt Lieder, die direkt vom Heiligen Geist initiiert wurden. Das sind dann nicht geplante oder bekannte Lieder, sondern während der Anbetungszeit bekommt ein Sänger einen Text auf das Herz und er singt dazu eine Melodie. Wenn es gut geht, kann dann die Lobpreisgruppe da ein bisschen mitspielen. Das heißt, es entsteht ein Lied, singt dem Herrn ein neues Lied, heißt es ja. Und das kann man damit umsetzen. Eine weitere Gebetsform ist das Umsetzen von Judas 20, betet im Heiligen Geist. Ebenso auch Epheser 6, Vers 18. Was ist damit gemeint? Natürlich könnte es das Sprachenreden sein, dass wir einfach in Sprachen oder eben in Zungen beten sollen. Vielleicht ist damit aber noch eine andere Form gemeint, nämlich dass man sich im Gebet drinnen leiten lässt durch den Heiligen Geist. Sagen wir haben da eine Gebetsgemeinschaft, dann ist es ein bisschen einfacher. Wenn mehrere beten, und jetzt ist der Ansatz so, dass jeder so viel beten kann, wie er will, aber pro Mal immer nur für ein Anliegen. Also es gibt häufig so die Gebetswürme, dass jemand dann x Minuten lange betet und für das dankt und das Anliegen und das auch noch. Man hätte das Gefühl, der hätte noch sonst nie Zeit zum Beten. Nein, der Gedanke ist der, jeder betet nur für ein Anliegen pro Mal, sodass der andere dann immer wieder ein Gebet anhängen kann. Und so baut sich die ganze Gebetszeit auf. Und wenn man dann so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde zurückblickt, welche Anliegen hat denn jetzt Gott hineingelegt, dann merkt man, da war eine Kette entstanden. Und gerade dort, wo der Heilige Geist ja ein Anliegen hineingibt, das ist ja bereits der erste Schritt dazu, dass Gott an diesem Punkt gerade eben etwas verändern möchte oder da eben gerade dran ist, und so erkennt man den Willen Gottes. Darum gemeinsames Gebet ist sehr, sehr wertvoll. Einfach darauf achten, dass niemand da einen Gebetswurm macht, dann weiß man gar nicht mehr, wo man eigentlich anhängen kann. Also, der Heilige Geist lenkt uns. Gibt es auch so eine andere Gebetsform, die man gerne als Pfingstler gebrauchen kann? Apostelgeschichte 4, Vers 24, wo es heißt, als sie das hörten, also die Gemeinde, da erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Tja, wie klingt es, wenn eine Gemeinde einmütig die Stimme erhebt? Ja, das tönt. Und zwar eben nicht nur leise, sondern da betet man miteinander, das klingt. Es entsteht dann so eine Art ein Gebetsteppich. Wir sagen dem zuweilen auch ein Chorgebet entsteht. Und wenn dann alle miteinander laut beten, dann wird man so richtig mitgenommen. Die Gedanken wandern dann nicht so ab und so wird das Gebet sehr konzentriert und eben ausgerichtet. Man wird mitgezogen und jetzt kann ein Gebetsleiter ab und zu noch einen Vers hineingeben. Nämlich, er nimmt einen Text, worum es auch damals, sagen wir aus der Apostelgeschichte oder so, ums Gebet geht und dann davon liest. Gerade Apostelgeschichte 4, das war die Situation, als da die Gemeindeleiter Johannes Petrus im Gefängnis waren, jetzt zurückkamen und sie hatten dort Psalm 2 zitiert. Und das können wir so auch machen. Wir zitieren einen Text aus der Bibel, Psalm 2, das ist ja ein Spottpsalm, der beginnt mal zuerst damit, dass Gott gelobt wird, er ist über allem. Und da können wir diesen Gedanken aufnehmen, Gott ist über allem. Wir stärken damit unseren eigenen Glauben, wir versinken nicht im Anliegen, ach Gott, mach doch, sondern wir stellen Gott über alles. Und so kann die einzelnen Schritte dieses Gebetes, das jetzt vorkommt, hier zum Beispiel Apostelgeschichte 4, aufnehmen und dann immer wieder so schichtweise hineingeben. Also der Gebetsleiter betont mal, die hatten Gott gepriesen, lasst uns miteinander auch Gott preisen. Zum Beispiel auch in Sprachen und dann hat jeder für sich einige Minuten, aber eben alle gleichzeitig laut und dann kommt dann das nächste Anliegen, was haben die gebetet, jetzt nehmen wir das auf, so können wir proklamieren oder wir können Fürbitte tun und man ist aber eingebettet in dieses biblische Gebet. Gott hat uns ja die Psalmen gegeben, da haben wir ganz viele solche Gebete, die wir nehmen können, manchmal auch das Klagen zuerst und dann aber das Erkennen, dass da die Verheißung ist und wir packen diese Verheißungen. Und so können wir zumindest einen Teil einer Gebetszeit so nutzen, dass wir alle miteinander intensiv vor Gott stehen und eben zu ihm rufen. Das macht etwas sehr dicht und so kann man etwas von dem dann erleben, wo Gott uns übernatürlich im Gebet eben leitet. Also, man kopiert dann den Bibeltext auf die unsere Situation und damit richtet man sich eben nicht auf das aus, was nicht ist, sondern auf das, was Gott an Verheißung gegeben hat. Da wird ganz viel freigesetzt. Als Pfingster kennen wir noch eine Gebetsform, die ist vielleicht heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es ist das Warten auf Gott und das hat sehr viel bewirkt, Warten auf Gott. Das heißt, man hatte sich damals in kleinen Gruppen um den Küchentisch versammelt und jeder suchte für sich die Gegenwart Gottes. Und jetzt wartete man auf Gott. Das heißt, das kann dann gut mal eine Viertelstunde oder sogar mehr sein, wo in dem Sinne nichts geht. Da hört man nur, da vielleicht ein Seufzen, da vielleicht ein Flüstern oder so. Aber es bleibt eigentlich ruhig, man sucht den Kontakt zu Gott und dann beginnt plötzlich das erste Rhema zu kommen. Also ein prophetisches Wort in die Situation, da kommt vielleicht ein zweites. Indem man eben in dieser Verbindung mit Gott ist, man persönlich vielleicht auch in Sprachen gebeten hat, hört man jetzt, was ist vom Heiligen Geist jetzt dran? Und wenn dann einige prophetische Eindrücke kommen, die in dieselbe Richtung gehen, dann wird das sehr dicht und so kann man das dann umsetzen. Vielleicht ist dann Buße dran oder vielleicht eben Hingabe zu Gott oder ein Flehen oder vielleicht entsteht ein Lobpreis, wie auch immer. Gerade in der Anfangszeit der Pfingstbewegung war das sehr ein starkes Momentum auf Gott warten und so diese Zeit miteinander haben. Das ist ein direktes Reden dann von Gott. Man begegnet Gott damit, was einem enorm stärkt. Wenn Gott spricht, dann spricht er auf verschiedene Art und Weisen. Gott kann direkt durch ein Wort reden, manchmal einfach ein Eindruck, manchmal ist es ein Bild. Das heißt, dass jemand ein Bild weitergibt, das beschreibt, und manchmal kann man das aber selber nicht übersetzen. Man soll zwar darum beten, dass man es auch übersetzen kann, insbesondere wenn es natürlich ein Sprachengebet ist, das übersetzt sein soll. Aber auch sonst, Gott hat gemäß 1. Korinther 12, 8 dann auch die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis gegeben. Und in diesem Zusammenhang heißt es, dass zwei, höchstens drei miteinander reden und dann aber auch die Auslegung kommen soll. Das heißt, wenn ein Bild weitergegeben wird, soll dann auch eine Erklärung zum Bild da sein. Das heißt, Gebet besteht nicht nur darin, dass wir zu Gott reden, sondern dass wir auch hören und dann kommt vielleicht ein Bild und jemand anders hat dann eine Auslegung dazu und so ergibt sich das. Verschiedene Leute tragen eine Komponente mit dazu bei und das trägt dann zu einer ganz dichten geistlichen Atmosphäre bei. Es ist dann eben ein Zwiegespräch mit Gott. Man hat dann Gott real erlebt durch all diese Eindrücke, die dann eben kommen. Nun, das läuft natürlich zuweilen auch in Pfingstgemeinden nicht immer so ab. Zuweilen leiden wir unter einer Gebetslosigkeit. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Gemeinden, die ganze Wochen füllen, sogar mehrere Wochen, wo man dann täglich zusammenkommt am Abend und man hat dann einfach vielleicht eine Zeit gemeinsam, aber auch eine Zeit alleine, wo man vielleicht auch im Gottesdienstraum umhergeht, wo man selber dann in der Fürbitte sein kann, aber eben auch hören kann. Vielleicht auch mit Karten, wo noch ein bisschen eine Gebetsanleitung drauf ist, gibt es natürlich auch. Aber ich würde mal so sagen, leider sind wir als Pfingstler nicht mehr gleichermaßen bekannt für intensives und hörendes Gebet. Möge es der Herr uns schenken, dass wir da neu wieder in diesen Gebetseifer hineinkommen können. Nun, ich wünsche dir Gottes Segen, probiere doch die Stimme Gottes zu hören und auf das dann im Gebet zu reagieren. Es wird dein Leben ganz stark verändern. Schön, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir Gottes Segen.